Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Deutschen Tierbotschaft. Mein Name ist Claudia Roggendorf und ich möchte euch heute wieder einmal in den Ohren liegen mit einem spannenden Tierschutzthema. Wir alle, oder zumindest die meisten von uns, kennen ja diese Verkehrsschilder, auf denen eine Kröte abgebildet ist. Bei genauerem Hinsehen könnte man darin natürlich auch einen Frosch entdecken. Dieses Schild ist zumeist ein rotes Dreieck. Es ist eine Warnung, ein Hinweisschild, ein Gefahrenzeichen, allerdings ohne bußgeldrechtliche Konsequenzen. Und mit diesem Schild soll nun gesagt werden: Achtung, Amphibienwanderung. Amphibien, auf Deutsch Lurche, das sind im Prinzip Kriechtiere, die sowohl im Wasser als auch an Land leben. Viele von euch kennen vielleicht auch noch die Comicfigur Lurchi. Lurchi, das war nicht nur ein sehr cooler Typ, sondern auch ein Feuersalamander, der auf eben diese Spezies hingewiesen hat. Aber was hat es nun eigentlich damit auf sich mit den Amphibien auf Wanderschaft? Und welche Bedeutung hat denn das Schild auf den Landstraßen wirklich? Was steckt dahinter? Zu diesem Thema habe ich mich einmal mit einer wahren Amphibienspezialistin unterhalten, mit der wunderbaren Sabine Krause, die in einer ländlichen Region von Niedersachsen lebt und dort einen großen Teil ihrer Zeit, Kraft und Geduld den Amphibien widmet. Und das schon seit vielen, vielen Jahren in Form von Amphibienschutz. Hört doch mal rein, was Sabine Interessantes über diese Form der Tierschutzarbeit zu berichten hat. Ja, hallo Sabine, ich begrüße dich hier bei unserem Podcast. Meine erste Frage ist eine etwas persönliche, und zwar würde mich interessieren, wie bist du zu dem Thema Amphibien gekommen?
Ja, das war so, dass die Strecke zwischen, also ich wohne auf einem kleinen Dorf, und die Strecke, die jemand zur Arbeit fahren muss oder auch ja sonst mal in ein größeres Dorf fahren muss, ja, da lagen immer tote Tiere auf der Straße, also im Frühjahr, ne, wenn die Krötenzeit war. Und dann haben wir irgendwie, ja, uns oder ich mich gefragt, das muss doch nicht sein, das ist doch nicht, und was kann man tun, ne? So kam irgendwie die Frage auf, was können wir tun. Und dann habe ich erstmal ein bisschen mit ein paar Leuten zusammen, also mit meinem Mann zusammen und noch ein paar anderen befreundeten Leuten zusammen geguckt, wo wollen die eigentlich hin, was machen die? Ach so, die wollen in den Teich, in dem Nahen, und warum gerade jetzt? Also die wollen jetzt zum Ableisen, dahin, Entschuldigung. Und dann habe ich Informationen durch einen Bekannten bekommen, der schon Amphibien im Straßenbereich schützt oder geschützt hat. Macht er immer noch, aber das ist wirklich schon sehr, sehr, sehr lange her. Das sind schon fast 35 Jahre. Oh. So lange machen wir das jetzt schon.
Oh, Wahnsinn.
Dann hat er mir einfach so ein paar Tipps gegeben, dass wir die Möglichkeit haben, einen Zaum aufzubauen, also um die Tiere zu schützen, dass sie nicht einfach auf die Straße rennen, um die praktisch damit zurückzuhalten, um dann einmal dahinter einzubuddeln, weil die gehen halt immer ein Stück weit am Zaun entlang, ungefähr 12 Meter ungefähr, und dann drehen sie um, wenn sie nicht weiterkommen, drehen sie um. Aber in dieser Zeit muss man gucken, dass man dann einmal einbuddelt, wo sie dann reinfallen. Aus dem reingefallenen Eimer, beziehungsweise die Tiere, die in den Eimer reingefallen sind, die holen wir dann immer raus und setzen die dann rüber zum Teich. Aber das kommt gleich später noch.
Ja.
Auf jeden Fall kam es wirklich erstmal, dass der Bekannte mir wirklich gesagt hat, schaut doch mal, ob ihr ein paar Leute habt, mit denen ihr das zusammen machen könnt, weil alleine kann man das nicht wuppen. Das ist einfach viel zu viel Arbeit mit dem Zaunaufbau, mit der Zählung, weil die müssen halt morgens abgesammelt werden. Die Eimer, die müssen abends abgesammelt werden. Und beziehungsweise du hast ja immer noch Tiere, die auf der Straße weiterlaufen oder irgendwo durch irgendwelche Feldwerke, wo wir keinen Zaun hinstellen dürfen, da wirklich da runterkommen. Und dann haben wir uns in Richtung interessiert, dass sie wirklich oder genug gemacht, dass ein paar Leute noch mehr waren. Und dann es sind Ergebnisse von diesen Zählungen, die wir dann weiter hatten. Also das war auch nochmal der Tipp von dem Bekannten, die leitet ihr an die Naturschutzbehörde weiter. Mhm. Also an den Landkreis erstmal. Genau, das waren so erstmal die erste Information, die wir so hatten. Und was kommen da eigentlich so für Tiere? Dann, das haben wir schon eigentlich auf der Straße gesehen, dass unterschiedliche Tierchen sind. Also Molche und Kröten und Frösche. Und auch bei den Molchen gab es Unterschiede, also zwischen Bergmolch und Teichmolch. Und
Du hast jetzt schon diesen Vorgang so ein bisschen beschrieben, also das Sammeln. Also ich Stichwort jetzt Zaun, Eimer habe ich gehört. Wie sieht so ein Sammeln aus? Also habe ich dann eine Lampe? Wie läuft das? Also ich muss wahrscheinlich etwas mehr mitbringen als Gummistiefel.
Ja, also Gummistiefel sind schon mal klug.
Ah, ja.
Was auf jeden Fall sehr, sehr, sehr klug ist an der Straße, ist eine Warnweste.
Ah, ja.
Dass du wirklich von den Autofahrern gut gesehen wirst. Ist es wichtig, dass man auch an dieser Sammelstrecke irgendwelche, entweder ein Warndreieck aufstellt oder so eine Blinkies aufstellt.
Ja.
Also die haben wir dann vom Landkreis, von der Naturschutzbehörde bekommen. Und dann ist es halt wichtig, dass man selber auch nochmal leuchten kann und eine Taschenlampe hat oder eine Kopflampe hat oder irgendwas, damit man überhaupt sieht, wo laufe ich denn hier lang und was sammle ich denn überhaupt? Dann ist es halt so, dass du entlang des Zaunes, den man aufbaut, den baut man natürlich so nicht ganz so dicht an der Straße, wenn es geht, ein bisschen hinter der Straße, so 2-3 Meter, 4 Meter hinter der Straße, je nachdem, wie es drauf ankommt. Und dann hat man natürlich immer auch einen Eimer mit oder zwei Eimer am besten, in den man dann große Tiere reinsetzt, also die Kröten und die Frösche reinsetzt und dann die kleinen, den anderen Eimer, da setzt du die kleinen Tierchen rein, also die Molche. Weil die Molche, wenn du jetzt ganz viele Tiere hast, manchmal hast du wirklich am Abend so ein, eben mal 20, 30, 40 Stück. Oder das macht immer Sinn, dann auch öfters nochmal zu gehen. Aber jedenfalls wäre es dann mit den Molchen nicht so gut, weil die werden natürlich platt gedrückt. Ne?
Natürlich, ja.
Die sind ja klein und dann ist es halt gut, wenn man jetzt abends draußen ist, also wir haben halt das so gemacht, dass wir jetzt immer nach Einbruch der Dunkelheit rausgehen, je nach Wetter. Wenn es jetzt ein ganz kalter Abend ist und nichts zu erwarten ist an weinenden Tieren, dann reicht es, wenn man, also zur Zeit wird es ja so um 7, 8 dunkel, dass man dann so um 9 rausgeht oder so. Aber wenn es ein Tag ist, wo es warm ist und wo es regnet, dann kannst du viel, viel früher auch schon damit rechnen, dass die Tierchen schon früher angelaufen können. Die haben manchmal so einen Leichtdruck, die Kröten. Und zwar wollen die dann wirklich ganz dringend gerne in ihren Teich. Und natürlich die Männchen auch. Die Männchen, da gibt es ungefähr, man sagt so 4 bis 5 Mal so viele Männchen gibt es wie Weibchen.
Aha.
Und die warten dann schon regelrecht auf die Weibchen. Ja, wann kommen die? Und dann klettern die praktisch auf den Rücken des Weibchens. Und das ist so das Kennzeichen, ich hab dich. Und die halten sich wirklich mit ihren Vorderläufen, also mit ihren Vorderarmen, regelrecht fest. Die haben wirklich ganz kräftige Vorderarme, damit das Weibchen sie nicht wieder verliert. Aber das will das Weibchen natürlich auch nicht. Das Weibchen möchte natürlich auch, dass seine Eier begattet werden.
Jetzt, ich bin zum Beispiel ein Stadtmensch und ich denke, das sind auch viele unserer Zuhörer. Ich hab also überhaupt keine Ahnung von Amphibien natürlich. Die laufen ja nicht so durch die Innenstadt hier. Jetzt muss man diese Tiere ja unterscheiden können. Wie macht man das? Also du erwähntest Molche, Kröten, Frösche, Olme, Salamander gibt es ja auch noch, glaube ich. Wie unterscheide ich die? Also google ich danach oder lernt man das einfach in der Praxis oder erklärt einem das einer? Oder?
Also toll ist es schon, wenn man irgendwo eine Amphibiengruppe hat, wo man sich anschließen kann, ja, wo man das ein bisschen mitbekommt, wo man wirklich die Erfahrung direkt vor Ort sammeln kann. Also wo man wirklich die Tierchen sieht, in die Hand nimmt, ihnen in die Augen schaut und auch fühlt, dass die gar nicht glitzig sind oder eklig sind. Die sind einfach nur kalt, weil das nämlich wechselwarme Tiere. Und die haben natürlich noch keine 35 Grad oder 37 Grad Körpertemperatur wie wir. Aber dass man sie wirklich vor Ort und live sozusagen erlebt. Ne? Aber es ist auf jeden Fall auch gut, wenn man im Internet oder so, googeln kann, wie sehen die aus, oder sich Bücher über Amphibien beschafft. Ein Lieblingsbuch von mir, das ist allerdings schon aus den 80er Jahren, das heißt Rettet die Frösche, von der Edition Weidbrecht rausgekommen. Das ist vom BUND geschrieben worden.
Ja.
Oder von Leuten, die im BUND sind. Der BUND oder auch der NABU, das sind eigentlich so Verbände, wo man sich gut informieren kann. Also wo man, wenn man jetzt Informationen haben möchte über Tierchen, gib BUND ein, also großgeschrieben oder NABU, und dann kannst du darüber Informationen über diese Tiere bekommen.
Wann wird denn eigentlich diese Tierschutzarbeit akut? Also wie lange ist das nötig? Ist das tagelang nötig oder wochenlang? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also das findet ja im Frühling statt oder im ganz, ganz zeitigen Frühling statt.
Ja.
Meistens fängt so im Februar an, dass die wandern. Also die Frösche sind manchmal noch ein bisschen früher als die Kröten. Und die Molche kommen so ziemlich gleich mit den Kröten zusammen. Und wenn man von Februar an so bis April rechnet, also ab Februar, März, April durchgehend, das ist schon so die Zeit, die man einplanen muss dafür.
Was ist denn so ganz besonders wichtig und wissenswert, wenn man sich jetzt mit Amphibien beschäftigt? Also gibt es da so markante Merkmale oder Verhaltensweisen? Also wenn zum Beispiel jetzt, ich glaube, die Erdkröte, die hat ja diesen putzigen wissenschaftlichen Namen Bufo Bufo. Also wenn ich jetzt da ankomme und sage, hallo Bufo Bufo, hüpf mal in meinen Eimer, das wird sie ja wahrscheinlich nicht machen. Hat die dann Angst, hüpft die weg? Also wie verhalten die sich so?
Also die Kröten sind in der Regel so, dass sie wirklich entweder ganz zielstrebig, aber langsam auf ihren Teich zu krabbeln.
Aha.
Also wirklich so Schrittchen für Schrittchen darüber krabbeln. Die würden nicht vor dir fliehen oder sich verstecken oder weglaufen oder was. Das können die nicht, das machen die nicht. Das Einzige, was sie machen würden, wäre, dass sie sich irgendwie drohend, also ihr Hinterteil hochheben.
Aha.
Das ist eine Drohgebärde der Kröten. Aber es habe ich jetzt auf der Straße noch nicht gesehen. Also wahrscheinlich sind die wirklich so damit beschäftigt, dass sie einfach nur in ihren Teich kommen, dass sie nur vorwärts gehen wollen. Und bei den Fröschen, da sieht das anders aus. Aha. Die sind ja insgesamt etwas agiler.
Aha.
Das sind agilere Tiere, die springen zum Beispiel im Gegensatz zu den Kröten. Die können nicht springen, also die können zwar so kleine, möchte gern Hopser machen, aber das sieht man sehr selten. Ja. Meistens sind die am Krabbeln. Ne? Und die Frösche können auch krabbeln, aber meistens gehen sie so springend über die Straße rüber oder da, wo sie lang geht.
Ja.
Und sie springen auch so relativ große Sprünge. Also die machen so 50 bis 60 Zentimeter Sprung machen die.
Ui.
Und die machen es auch, dass sie ziemlich schnell über die Straße rüberkommen.
Ja.
Also im Vergleich zu den Kröten, die halt sehr lange brauchen, bis sie über eine Straße rübergekommen sind, ist das bei den Fröschen halt ein bisschen agiler.
Wie gestaltet sich denn die Arbeit in so einer Amphibiengruppe? Ist das mehr so eine lose Truppe oder führt da die gemeinsame Arbeit für die Tiere auch die Teilnehmer irgendwie zusammen? Wie ist da so die Stimmung?
Also eigentlich ist es in der Amphibiengruppe so, dass man sich ja erstmal ja zusammentut und also bei uns wir machen das immer so, dass wir uns vor der Sammelaktion, also meinetwegen Ende Januar oder Anfang Februar, dass wir uns einfach treffen und so besprechen, was wird denn heute dieses Jahr so anstehen, was brauchen wir noch für die Gruppe oder wie sah das letztes Jahr mit den Zäunen aus, haben wir da genug oder müssen wir da irgendwann noch was ordern, also von der Straßenmeisterei noch irgendwas ordern, dass man da schon rechtzeitig vorbereitet ist, bevor man den Zaun aufbaut, dass wirklich alles klaro ist. Mhm. Ne? Manchmal hat man noch neue Teilnehmer bei der Gruppe, dann muss man nochmal klar machen, ne? Was brauchst du? Also du brauchst ja allein zum Aufbauen des Zaunes brauchst du eben deine Warnweste immer und ansonsten einen Spaten oder festes Schuhwerk und Zeit und Geduld und körperlichen Einsatz musst du halt auch mitbringen. Das ist schon, ja.
Aber man wird da auch so ein bisschen eingeführt, ja? Also
ganz, ganz genau. Ne? Mhm. Dann brauchst du halt Geduld und auch Sorgfalt, um diesen Zaun aufzubauen.
Ja, ja.
Also ich bleibe jetzt mal so bei dem Zaun aufbauen, weil das ist eigentlich von dieser Straßenaktion erstmal so wirklich so der wichtigste Punkt, erstmal bevor man loszieht. Und du brauchst beim Zaunaufbau, wie gesagt, körperlichen Einsatz, aber auch Geduld und Sorgfalt, denn zum Beispiel kleine Spalten oder freie Durchschlüpfe unter den Zäunen, also die Kröten zum Beispiel, die muggeln sich da drunter durch, die buddeln sich da regelrecht lang. Ne? Von daher ist es ganz gut, wirklich geduldig und sorgfältig zu machen. Also lieber langsamer, aber zu wissen, der Zaun ist dicht.
Ne? Alles klar. Wie reagieren eigentlich die Menschen im Umkreis auf so eine Aktion? Also gibt es da Ablehnung, Skepsis oder so, oder gibt es Zuspruch? Oder gibt es vielleicht sogar auch Ängste und Stimmen, die sagen, Erdkröten, Salamander, giftig? Also, wie sind da so die Reaktionen?
Dass so Leute wirklich sagen, oh, das ist eklig und ich würde mich nie trauen, die anzufassen oder so. Das gibt es selten, aber die meisten Leute aus unserem Umfeld hier, also aus unserem Bekanntenkreis, aber auch so, die man so trifft oder die einfach so mit dem Auto mal vorbeikommen oder mit dem Fahrrad mal vorbeikommen, die sagen, boah, das finden wir gut und du kriegst wirklich eher so eine Bestätigung für die Arbeit.
Ja.
Also eine Bestätigung auch ein Interesse, also dass sie dann fragen, warum macht ihr das eigentlich und es gibt doch eigentlich genug Kröten und nee, gibt's eben nicht und die haben eine ganz große Gefährdung und von daher ist es so, ja, eigentlich auch immer so ein bisschen neugierig machen der Leute, die nachfragen oder die ja auch ihre Kommentare dazu geben, aber man kann sie immer auch ein bisschen neugierig machen und sagen, Mensch, ne, was man genau macht oder wofür das genau ist und letztendlich, wenn ich das Ganze so, das Ganze wirklich betrachte, ist es immer so, dass wir sind, ja, wir Menschen ja eigentlich auch, wir sind immer Teil einer ganzen Kette und die Amphibien letztendlich auch, ne? Also gefressen und gefressen werden, zum Beispiel, wenn ich das jetzt mal so ganz platt sage.
Naja, sie sind ein wichtiger Teil des ganzen Systems, denke ich. Ne? Und das
ganz
ist
genau,
vielleicht,
ganz genau.
Das ist vielleicht vielen Menschen, wenn sie jetzt so eine Kröte sehen, nicht so ganz bewusst. Aber das ist ja toll, dass eure Arbeit darauf aufmerksam macht auch.
Ja, genau.
Welche Schwierigkeiten ergeben sich denn bei der Amphibienrettung? Also wo sind da die Grenzen? Wo stößt man an Grenzen?
Ja, einmal natürlich ein bisschen bei sich selber. Ich fange jetzt mal so bei mir selber an, oder bei unserer Gruppe, bei den Teilnehmern, dass man wirklich auch mal guckt, wir müssen morgens und abends, ich gehe jetzt nochmal zum Sammeln zurück, also wir müssen morgens und abends sammeln und diese Zahlen, die man aufnimmt, also dass man die kleinen Tierchen wirklich durchzählt und aufschreibt, also es gibt solche Sammellisten, wo man die immer, jedes Mal, wenn man das drauf aufschreibt, weil letztendlich dient es dafür, eventuelle Sperrungen oder Baumaßnahmen der Straße oder oder irgendwelche anderen Sachen, die den Tieren oder dem Schutz der Tiere zum Gute kommen, dass man die bis damit unterstützen kann, ne? Also über die Naturschutzbehörde und Landkreis. Man muss das wirklich oder sollte das wirklich wichtig nehmen. Und wenn man das so lappig da, ach nur, ja, ich mache das irgendwie so ein bisschen, ja, ist ganz nett, ne? Jedes gerettete Tier ist gut, aber es ist gut, wenn man da auch eine Verlässlichkeit auch an den Tag legt. Ne?
Yeah.
Und nach eine Verlässlichkeit auch in Bezug auf, dass die Tiere nicht aus Spaß in den Eimern sind, also morgens oder abends, sondern dass die ihre natürliche Umgebung so zügig wie möglich wieder zurückhaben wollen.
Verstehe.
Also die wollen natürlich so zügig wie möglich wieder in ihren Teich rum. Also von daher wieder wichtig, ne? Morgens und abends absammeln, rausnehmen aus den Eimern und rüberbringen. Das wäre jetzt mal nochmal so zu den Tieren oder den Sachen, die man wirklich selber machen kann. Und du hast es auch nochmal so zu der Gefährdung gefragt, ne? Okay, die Gefährdung der Tiere findet aus vielen verschiedenen Sachen statt. Ich müsste da jetzt wirklich mal so ein bisschen ausholen. Und zwar zählt dazu einmal so natürlich der Straßenverkehr, das wirklich zum Massensterben zum Teil führt. Dann haben wir wieder ein ganz anderes Thema, die Flurbereinigung. Weiß ich, sagt dir was so als Städterin etwas?
Ja, natürlich. Also kann ich mir schon vorstellen.
Genau, ne? Also dass wirklich Hecken weggemacht werden, schöne große Äcker angelegt werden und so weiter. Und das läuft ja, das ist ja in den 70er Jahren oder 60er Jahren ganz massiv gelaufen. Und eigentlich denkt man ja, ja, es ist das ist zur Ruhe gekommen. Nee, tut's aber nicht. Es ist immer weiter, es geht immer weiter mit dieser Flurbereinigung, dass wirklich große Felder entstehen und Hecken wegkommen und so weiter.
Das heißt also, dass der natürliche Lebensraum quasi immer kleiner wird.
Oder auch kleine Schutzräume. Also das ist ganz wichtig bei der Flurbereinigung, dass ich normalerweise zwischen den Feldern ja Knicks habe oder Hecken habe oder manchmal auch Gräben habe, die dann zugemacht werden und als Drainagerohr das Wasser irgendwo hinfliegen ließen. Aber diese Hecken, die machen für die Tiere so einen großen Schutzraum, weil die sich da einfach drunter verstecken können oder auch Nahrung finden. Und diese Flurbereinigung, das, wenn man das irgendwie mitkriegt, dass irgendwas geplant ist, immer dagegen angehen.
Alles
klar. Ich sag's mal. Dann gibt es noch einen Waldwandel. Also der Wald an sich, der wird durch Abholzung, macht der auch eine Gefährdung der Tiere. Also Abholzung, du hast ja entweder einen naturnahen Wald oder eben auch einen Wirtschaftswald. Oder so im Wirtschaftswald hast du eher große Maschinen, die da rumfahren, die da eben großes Holz rausziehen. Und alleine schon dieses Rumgefahre und Geziehe, die schweren Maschinen und sowas, da gehen so viele Tierchen kaputt. Das ist unwahrscheinlich, das kann man sich quasi gar nicht vorstellen.
Also ist die Forstwirtschaft sozusagen auch ein Faktor?
Auch dabei, genau.
Ist einem gar nicht so bewusst, ne? Man denkt ja immer, bei Amphibienschutz, okay, die Autos und
genau. Dann haben wir halt Asphalt und Beton als Ausbreitung oder eine Ausbreitung der Städte oder dass Städte halt größer werden und immer mehr natürlicher Lebensraum für die Amphibien einfach platt wird, gemacht wird, also wo eben kleine Gräben zugemacht werden oder kleine Teiche oder Tümpel oder Weiher irgendwie wird mal eben weggemacht, machen wir eben irgendwas anderes draus, einen Sportplatz draus oder sonst was, ne?
Supermarkt.
Genau, noch heftiger, ne? Weil da hast du natürlich richtig viel Beton und Asphalt.
Ja.
Genau, oder Straßenbau oder Autobahnbau. Und das ist alles, das nimmt alles so viel Lebensraum weg. Und dann haben wir halt in den Städten oder in kleinen Örtchen, auch so in meinem Örtchen hier, wo ich wohne, da gibt es kleine Bordsteine, also Straßen, dann kleine Bordsteine, mhm. Und da oben ist ein Bürgersteig. Und diese kleinen Bordsteine, die sind für manche Tiere so gefährlich, dass sie da gar nicht, also wenn sie über eine Straße rübergekommen sind, mal angenommen, ja. sind nicht totgefahren worden, sie kommen über diesen Bordstein nicht rüber. Sie können dann nicht hochklettern. Ein Frosch kann da hochhüpfen, aber ein Molch kann das nicht. Ah, und ja. eine Kröte kann da auch nicht hochhüpfen. Das können die nicht. Und dann krabbeln sie an dem Bordstein entlang, also auf der Straße weiter entlang, und gucken, ob sie irgendwo dann da rüberkommen. Vielleicht haben sie Glück, dass irgendwann so eine, jetzt kommt, fehlt mir das Wort.
So eine Rille oder so.
Ja, oder wo man ein Auto rüberfahren kann, wo der so abgesenkt ist, ne? Der Bordstein so runtergesenkt ist. Vielleicht kommt sowas, aber vielleicht kommt vorher auch ein Gulli.
Oh je,
und
oh
dann
je.
Macht natürlich Platsch.
Oh je.
Dann sind sie im Gulli und da kommen die nie wieder raus. Mhm. Also die Gullis sind wirklich auch so eine, ja, so eine Gefahr für die Tierchen.
Ja, und könnte man diese Gullis nicht irgendwie mit einem Netz versehen? Also...
Ja,
gibt es solche Maßnahmen?
Und dann, also, das ist eine interessante Frage, die du da gerade
ja,
stellst.
Fiel mir gerade spontan nicht, so ein.
Ja, genau. Aber da müsst ihr nicht echt mal klug machen, ob es da irgendwas gibt oder ob man sowas ins Leben rufen könnte.
Ja.
Das müsste natürlich dann auch wiederum regelmäßig abgesammelt werden.
Stimmt.
Aber vielleicht nicht morgens und abends, aber so, was weiß ich, in der Krötensammelzeit einmal die Woche oder sowas. Das, oder alle 3 Tage oder so, dass sie wirklich dann da rauskommen.
Ja.
Wenn in welche Reihenfolge. Aber ich mache mich da mal schlau. Das ist eine gute Ansporn.
Ist wahrscheinlich wieder auch genehmigungspflichtig. Und
ja, klar. Dann habe ich noch eine Gefahr, Tierchen. Das ist neben der Lebensraumbeseitigung oder Gefährdung auch nochmal eine Gefährdung, aber die ist uns oft nicht so bewusst, weil es ist einmal der Lebensraum Wiese, der durch intensive Nutzung, also häufig werden die ja wirklich 3 bis 5 Mal im Jahr gemäht. Mhm. Also 3 Mal geht schon, ne? Aber so bei vielen Wiesen hast du wirklich so eine intensive Mähung oder dass die Tierchen natürlich auch keine Überlebenschance haben.
Ja.
Das ist, oder sich nicht so platt machen würden, also so platt runtersetzen müssten, dass sie das überlegen, aber ja, es ist so eine fragliche Sache auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall ist es insgesamt als Lebensraum nicht mehr so geeignet, so eine intensiv genutzte Wiese, weil da fehlen die Insekten, die Kröten sonst fressen oder die Frösche sonst fressen würden und so weiter und so fort. Also da ist vieles ist da einfach unterbrochen in diesem normalen, natürlichen Kreislauf, den die Tierchen eigentlich hätten. So, und dann kommt noch eins hinzu, das wäre dann nochmal dieser Bereich Umweltgifte.
Ah,
also das ist einmal natürlich, wenn man wieder bei der Wiese bleibt, das wird gedüngt mit Salzdüngern, ne? Das mögen die überhaupt nicht, die Tiere, weil die haben eine ziemlich intensiv aufnehmende Haut, also entweder eine Schleimhaut, also bei den Fröschen, oder auch eine trockene Haut bei den Kröten oder bei den Molchen, die haben auch eine trockene Haut und die nehmen ganz intensiv Salze und andere Stoffe, die wirklich als Dünger zum Beispiel oder aus Spritzmittel auf die Äcker kommen, auf. Viele Tiere gehen tot davon. Sie gehen ein oder sie kommen sowas von geschwächt. Das haben wir jetzt schon mehrere Male gehabt oder ganz, ganz häufig gehabt an unseren Teichen hier, dass also bei der Wanderung Tiere kamen, die waren so geschwächt und wir haben gesagt, was hat denn der, was ist denn mit dem los? Und das, wenn man dann ein bisschen weiter genauer geguckt hat, dann hat man gesehen, auf diesen, ja, Kröten zum Beispiel wandern über 4 bis 5 Kilometer, also eine weite Strecke.
Ja.
Und in dieser Zeit wurde da mal der Acker gespritzt oder gedüngt, über den die aber gehen mussten. Und das sind natürlich dann auch wieder Sachen, wo, ja klar, es ist wahrscheinlich, dass das Tierchen das vielleicht noch geschwächt überlebt, aber dass es das nicht überlebt, ist wahrscheinlicher.
Ja, und damit verbindet sich auch meine nächste Frage, nämlich welche Verbesserung für die Situation der Amphibien würdest du dir wünschen? Wahrscheinlich ja auch keine Pestizide und sowas.
Das wäre genial. Das wäre ganz genial, dass man, wenn man das wenigstens so in diesen Bereichen, wo es viele Amphibien gibt, also wo es, wenn man das da irgendwie ein bisschen reduzieren könnte, beziehungsweise sagen könnte, wir machen hier oder erlauben hier nur noch Bioanbau. Das wäre natürlich obergenial.
Ja.
Aber na gut, das haben wir ja gerade mit dem letzten Streik und so gehabt, dass das nicht in die Richtung gehen wird. So, und aber andererseits würde ich natürlich auch gerne, hätte ich gerne, dass man erstmal insgesamt einfach dieses, also dass das Bewusstsein dafür, dass einmal da auf der Straße, also ganz, wenn man jetzt wirklich wie die Straße nimmt als Gefahrenort, dass man da vielen, vielen Leuten wirklich nochmal klarer macht, ey, hier passiert wirklich was. Ja. Es macht wirklich Sinn, hier wirklich langsam zu fahren und wirklich auf die Straße zu gucken und nicht aufs Handy oder auf meinen, was weiß ich, zu gucken, sondern wirklich zu gucken, wo fahre ich da lang. Und da ist auch noch so ein ganz wichtiger Punkt, wenn man auf der Straße fährt und man denkt, ach ja, da sitzt eine Kröte, ich nehme die einfach zwischen meine rechte und linke Räder und fahre drüber. Das ist okay, ne? Da wird ja nicht Platz gefahren. Besser wäre natürlich aussteigen und rübersetzen. Aber wenn man diesen Weg geht, dass man sie zwischen die Räder nimmt, muss man auf jeden Fall 30 km/h fahren, weil ich habe unter einem Auto ein Vakuum unter dem Auto, also ein Luftvakuum, und dadurch, wenn die Tiere dem ausgesetzt werden, diesem Vakuum, platzt denen die Schallblase, also die, nicht nur die Schallwärme, sondern die Atmungsorgane. Und die sitzen dann da so und man denkt erst, oh, es sitzt da nur so, und wenn man genauer hingeht, oh,
Wahnsinn.
Das macht nicht mehr, das ist Toten.
Ja, also das hätte ich nämlich jetzt auch gefragt. Du hast ja schon sehr wichtige Hinweise hier gegeben für Autofahrer. Also auf jeden Fall langsamer fahren, habe ich verstanden. Ich persönlich würde natürlich anhalten und aussteigen, aber das ist vielleicht nicht jedermanns Sache.
Genau.
Also vielleicht eher ausweichen auch. Also natürlich mit Aufmerksamkeit für den Straßenverkehr, ist klar.
Auf jeden Fall, ganz genau.
Ja. Das sind ja schon mal wichtige Hinweise, und eben langsam fahren.
Hm. Ja. Und Warnblinklicht an und wirklich so, also die anderen auch so aufmerksam drauf machen. Oder,
ne? Ja. Hast du denn, liebe Sabine, jetzt auch mal einen oder noch irgendwelche Tipps für Menschen, die da aktiv werden wollen? Also wie kann man da vorgehen? Wo wendet man sich dahin, wenn man mitmachen will? Hast du da ein paar Tipps?
Genau, also ich würde, wenn ich jetzt wirklich so am Anfang stehen würde oder vielleicht schon mal eine Idee hätte, ich möchte da irgendwo mitmachen oder möchte die Kröten, die hier bei uns über die Straße laufen, retten, dann würde ich gucken. Meistens ist es ein guter Weg, wirklich erstmal beim Landkreis im Naturschutzbereich also einer Naturschutzbehörde nachzufragen. Gibt es hier Gruppen, die hier arbeiten, und welchen Kontakt habe ich da und sowas? Also über die Naturschutzbehörden kann man sich eigentlich immer gut in die gute Richtung weiter klug machen. Ne?
Ja.
Also dass man Leute kennenlernt und so weiter und so fort. Und dann ist es wirklich auch so, über die Naturschutzbehörden, also nach meiner Erfahrung hier, die sind sehr aufgeschlossen und wirklich sehr, sehr hilfsbereit, und dass sie wirklich auch zwar eben gucken, wo können wir noch Leute abrufen, die noch mithelfen zum Beispiel und den Zaun zum Beispiel mit aufbauen, und dieser Zaun, das wird halt vom Landtag gestellt, also von der Straßenbehörde gestellt, Und wenn ich dann irgendwie schon mal so ein bisschen Rückhalt habe, weißt du, wenn ich schon mal weiß, wen ich ansprechen kann, das ist schon mal so gut, finde ich.
Ja, auf jeden
Fall. Irgendwie geht es dann schon weiter. Und dann ist es richtig toll, weil meistens haben die wirklich auch so Kontakt zu anderen Amphibiengruppen und wo man irgendwie einfach mal mitlaufen kann und sich das angucken kann. Oder wo man mal sagen kann, Mensch, hier, wir haben das und das Problem. Wer hat denn von euch Zeit oder Lust, hier irgendwo bei uns einfach so initial einfach mal mitzumachen, dass wir einfach mal reinkommen. Ne? Ja. Und dann natürlich über die WhatsApp-Gruppen und überhaupt ist es ja mittlerweile oder überhaupt übers Internet ist es ja wirklich, wirklich, wirklich leicht, also Kontakt und Informationen zu bekommen und andererseits aber auch so Mitmacher zu bekommen. Ne? Also Leute zu bekommen, die vielleicht auch Lust haben mitzumachen. Dann hatte ich vorhin schon erwähnt, den BUND oder den NABU, wo man wirklich auch so Informationen zur Sache bekommen kann und so weiter. Oder auch zu den einzelnen Tierchen bekommen kann und zu den Lebensräumen und so weiter und so fort.
Ja, vielen Dank für die vielen Tipps. Sabine, ganz herzlichen Dank für das Interview und dass du so geduldig meine Fragen beantwortet hast. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg bei deiner wichtigen und so wertvollen Tierschutzarbeit. Danke auch dafür.
Ja, ich muss doch einfach den Dank natürlich, das geht nicht nur an mich, der Dank, sondern einfach auch an unsere ganze Gruppe oder auch an andere Gruppen, die in diesem Bereich auch arbeiten und die in diesem Bereich sich wirklich eigentlich jedes Frühjahr oder jeder Amphibienwanderung selber die Freude machen, mit den Tieren zu arbeiten und mit den Tieren, ja, die über die Straße zu setzen und so weiter und für sich selber auch das Gefühl zu haben, ja, ich habe was Sinnvolles gemacht. Ne? Ja, also vielen, vielen Dank auch an alle weiterhin, die da mitarbeiten.
Wer seinen Blick und seine Achtsamkeit für die Amphibien schärfen will, der kann sich bestens beim BUND oder NABU informieren.
Und wir haben für euch ein kleines Special zu dieser Podcast-Folge aufbereitet. Schaut mal unter www.deutsche-tierbotschaft.de/podcast. Dort könnt ihr sehr viel mehr erfahren über das Thema. In der Stichwortsuche einfach nur das Wort Kröte eingeben und man wird mit Fotos aus dem Projekt, Literaturtipps, Infos zu Anlaufstellen, auch über die verschiedenen Amphibienarten und mit vielem mehr rundum versorgt.
Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns auf euch, wenn wir das nächste spannende Thema besprechen. Dank auch an das Deutsche Tierstimmenarchiv fürs Ausleihen der Erdkröten- und Laubfroschgesänge. Bis zum nächsten Mal, haltet die Ohren steif. When it's